Da muss man schon unterscheiden, welche Anliegen diese Menschenrechtsaktivisten vertreten. Also gerade jetzt vor dem 20. Jahrestag des 4. Juni ist es so, dass diejenigen, die eine Neubewertung der Ereignisse von damals durch die Regierung fordern, immer noch drangsaliert werden. Also entweder sie werden unter Hausarrest gesetzt oder sie werden kurzfristig festgenommen. Also alles, was mit dem 4. Juni 1989 zu tun hat, wo jemand eine unabhängige Aufklärung fordert, wo versucht wird, dass die Regierung auch Zahlen offenlegt, diese Menschen müssen weiterhin damit rechnen, dass sie eben Drangsalierungen erleiden.
Nun waren die Proteste, die damals stattfinden, ja hauptsächlich von Studenten getragen worden. Wie schaut es heute aus? Wie ist aktuell die Situation an den Universitäten des Landes?
Man muss sagen, dass die jungen Menschen in China heute ganz anders sind als die damalige Studentengeneration. Die damalige Studentengeneration hatte die Kulturrevolution miterlebt. Sie waren sehr stark politisiert. Die jungen Menschen heute, wenn man es mal so pauschal sagen möchte, sind ja auch größtenteils, vor allen Dingen in den Städten, Einzelkinder. Sie haben das Wirtschaftswachstum, den kleinen Wohlstand miterlebt. Sie sind in der Regel wesentlich weniger politisiert, zum Teil sogar sehr unpolitisch. Und sie wissen so gut wie gar nichts über das, was damals vor 20 Jahren passiert ist, weil es ihnen eben weder in den Schulen erzählt wird, noch sonst irgendwie in den Medien. Das ist ein Tabuthema.
Der Wunsch nach Individualität ausgelebt in Form von Konsum. Und dieser Konsum ist nur dadurch möglich, dass ich mich anpasse, dass ich funktioniere im wirtschaftlichen, kapitalistischen System.
So könnte man es sagen, ja. Es gibt natürlich trotzdem die Menschenrechtsaktivisten in China, von denen einige so in den Anfang 30 sind, aber von jungen Leuten hören wir es noch gar nicht.
Wo ich das schon wahrnehme, ist eher der Bereich der Künstler, vor allem der Musiker.
Ja.
Ne?
Ja.
Also im Punk, im Indie gibt es ja auch Bands, die auf eine sehr witzige, aber schon wahrnehmbar subversive Art und Weise auch die bestehenden Verhältnisse aufs Korn nehmen. Und die haben ja dann zum Teil mit massiven Problemen zu kämpfen.
Das ist richtig. Und sie haben zum Teil Anliegen, die auch vor 20 Jahren im Mittelpunkt der damaligen Demokratiebewegung standen, wie etwa der Kampf gegen die Korruption, immer noch sehr weit verbreitet, die Privilegien der Kader und der Parteimitglieder in hohen Funktionen. Sicherlich auch, was passiert ist mit dem Wirtschaftsaufschwung Chinas, dass die soziale Schere sehr scharf auseinandergegangen ist, dass es eben neben dem wachsenden Mittelstand auch sehr viele noch arme Menschen gibt.
Wie ist das in den Regionen? Ist die Partei auf dem Dorf immer noch allmächtig?
Ja, sicherlich, ja.
Haben Sie momentan eine halbwegs verlässliche Zahl, wie viele politische Gefangene es in China gibt?
Auch das nicht. Wir sprechen von mindestens mehreren hundert bis mehreren tausend. Vor allen Dingen auch diejenigen, die in Administrativhaft kommen, die also nie vor ein Gericht gestellt wurden, sondern von der Polizei festgenommen und in ein Lager für Umerziehung durch Arbeit geschickt werden. Von denen ist oft überhaupt nichts in den Medien zu finden, was ja unsere Grundlage vor allen Dingen ist für Erkenntnisse über Inhaftierung. Von da, wo es Urteile gibt, Gerichtsurteile, da können wir sagen, dass es mehrere hundert sind und Zehntausende bis über 100.000 in den Lagern für Umerziehung durch Arbeit.
Was muss man da verbrochen haben, um in den Genuss einer solchen Haft zu kommen?
Oh, da reicht schon sehr wenig. Also was ihnen passieren kann, oder was passieren kann, ist, dass sie beispielsweise einen kleinen Protest starten, weil sie von ihrer Firma auf die Straße gesetzt wurde, ohne ihr letztes Gehalt bekommen zu haben. Wenn sie dann als Rädelsführer ausgemacht werden von den Sicherheitskräften, dass sie dann inhaftiert werden und in ein Lager für Umerziehung durch Arbeit für 3 bis maximal 4 Jahre verschwinden können. Es kann auch sein, dass sie einfach bei einer Festnahme sich vielleicht durch Proteste dem widersetzen wollen, sich wehren, sagen, das ist Unrecht. Und auch da haben sie sich schon die Missbilligung der Sicherheitsbehörden zugezogen, die ihnen dann Umerziehung durch Arbeit auferlegen können. Aber genauso auch kleine Vergehen wie kleine Diebstähle, die eigentlich vor Gericht verhandelt werden müssten und dann nach Strafgesetzbuch oft eine wesentlich geringere Haftstrafe nach sich ziehen würden, als es dann passiert, wenn die Polizei selber diese Verwaltungshaft verhängt.
Nun gibt es auch immer wieder, insbesondere in den etwas größeren Städten, ja die Zwangsumsiedlung, wenn ganze Stadtviertel, historisch gewachsene Stadtviertel, platt gemacht werden und durch Bürotürme und Hochhäuser ersetzt werden. Das passiert nach wie vor und es gibt nach wie vor auch Proteste von Menschen, die auf diese Art und Weise ihre Heimat verlieren. Landen auch die dann häufig in Haft?
Ja, es kommt zu Festnahmen. Wir haben natürlich keinen Überblick über alle Proteste, die dort stattfinden. Uns kommen immer wieder Berichte über einzelne Vorfälle zu Ohren. Und auch da ist es so, dass in der Regel die Personen, die als Rädelsführer ausgemacht werden, in Haft genommen werden und auch zu Haftstrafen zum Teil verurteilt werden. Das kann 3, das kann 4 Jahre sein. Es kommt immer darauf an, welches Vergehen ihnen dann zur Last gelegt wird. In der Regel bei solchen Fällen wird den Menschen ja gar nicht mal zugestanden, dass sie ein politisches Anliegen hatten, sondern öfters passiert es auch, dass sie einfach kriminalisiert werden, indem ihnen gesagt wird, sie haben die öffentliche Ordnung gestört, sie haben den Verkehr blockiert, sie hätten eine Straßenlaterne beschädigt oder ähnliches.
Wie muss man sich den Alltag in diesen Haftanstalten vorstellen oder in diesen Umerziehungs- oder Arbeitslagern?
Schon recht hart, natürlich, weil sie auch in der Regel, gerade in den Lagern zur Umerziehung durch Arbeit, es gibt keine festen Besuchsregelungen. Sie haben nie einen Anwalt gesehen, also sie können deshalb auch im Lager, selbst wenn ihre Rechte weiterhin verletzt werden, keinen juristischen Beistand bekommen. Es wird Arbeit verlangt und es kann sein, genauso in den Haftanstalten, dass das Arbeit ist. Wir kennen Fälle, die gesundheitsschädigend ist, wo dann eben auch Krankheiten auftreten, Hautprobleme, Atemprobleme und die medizinische Versorgung, die angemessene medizinische Versorgung nicht immer gewährleistet ist. Also dass diese Menschen zusätzlich zur Haft eben auch noch gesundheitliche Schäden davontragen.
Müssen die Familien, die Angehörigen derer, die da auf einmal ohne ersichtlichen Grund verschwunden sind in solchen Lagern, müssen die damit rechnen, dass wenn sie sich massiv beschweren und für ihre Angehörigen einsetzen, sie dann selber dran sind?
Dass sie dann selber auch inhaftiert werden, solche Fälle kennen wir weniger, aber es gibt durchaus Drangsalierungen, wo Druck auf die Menschen ausgeübt wird, keinen Kontakt zu Medien zu suchen, vor allen Dingen nicht zu ausländischen Medien, wo eben Menschen auch unter Hausarrest gestellt werden können. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wir kennen Fälle, wo Angehörige, die sich dafür einsetzen, dass die Haftbedingungen humanisiert werden, selber drangsaliert werden, dass ihnen gedroht wurde, dass man sie zusammenschlägt und ähnliches.
Gibt es denn bei dem, was man möglicherweise oppositionelle Bewegungen im Untergrund nennen könnte, irgendwie eine Vernetzung oder ist da eigentlich jeder auf sich allein gestellt?
Von wirklichen Vernetzungen kann man nicht reden, weil es auch die Erfahrung der Vergangenheit ist, dass dann die Behörden besonders hart zuschlagen, wenn sie erkennen, dass sich da eine gut organisierte Bewegung aufbaut, die sehr gut vernetzt ist. Also wir haben in der Regel einzelne Kämpfer, kleine Menschenrechtsgruppen, die versuchen, für bestimmte Anliegen einzutreten. Wir können nicht davon sprechen, dass sich irgendwie eine wirkliche Dissidentenorganisation gründen würde. Und auch gerade, weil es diesen Menschen bewusst ist, dass sie damit ihre eigenen Wirkungsmöglichkeiten, ihren Aktivitätsfreiraum sehr, sehr wieder einschränken.
Das heißt, wenn man auf Besserungen in China hofft, muss man eigentlich eher auf Besserungen von oben hoffen?
Sicherlich auch, ja. Und das sind ja auch unsere Forderungen, dass eben im Rechtssystem Verbesserungen eintreten, dass China und die Behörden, die Regierung und die Behörden auch die Verpflichtungen, die sie eingegangen sind in internationalen Verträgen oder durch eigene Gesetzgebung, dass die auch umfassend eingelöst wird. Also dass China den Weg schafft zum Rechtsstaat. Mhm.